Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Dr. Rüdiger Dahlke begrüßen. Rüdiger ist Arzt und hat ganz viele Fortbildungen in Naturheilkunde, Homöopathie und Psychotherapie gemacht und hat ein eigenes Seminarzentrum, wo er ganzheitliche Gesundheitsberater ausbildet, Meditationslehrer ist und wirklich Menschen eine Oase bietet, wieder zu sich selbst zu kommen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt heute, weil ich versuche schon seit 3 Kongressen Rüdiger einzuladen und jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen, lieber Dr. Rüdiger Dahlke, zum Interview.
Herzlichen Dank für die liebe Einleitung, Kathleen, und freue mich auch zu diesen doch spannenden Themen dabei zu sein. Ich weiß nicht, warum es bisher nicht geklappt hat, aber ich habe halt einfach auch relativ viel zu tun.
Ja, das stimmt. Und
war ja ganz richtig. Allerdings diese ganzheitliche Gesundheitsberaterausbildung über 18 Monate, das geht online über Unity.
Ja.
Die Plattform in der
Schweiz. Aber du machst das, ne? Du machst das immer noch.
Ich mache das und ich mache auch integrale Medizinausbildung. Das mache ich in Tamanga, in unserem Zentrum. Aber eben gerade die Ausbildung, das ist gerade bei Unity. Okay. Aber sonst war es ja okay.
Ja. Spannend ist, es beschäftigen sich nicht viele Menschen mit Konflikten, beziehungsweise die sagen das nicht, weil das so unsexy ist, ne? Konflikte transformieren, da will eigentlich keiner so richtig was zu tun haben. Es ist ja alles Licht und Liebe und Spiritualität, das ist nicht so richtig Konflikte. Und deshalb war ich so wirklich, war mir so vom Herzen sehr wichtig, mit dir darüber zu sprechen, weil du bist ein spiritueller Lehrer in meiner Wahrnehmung, wenn ich deine Bücher lese. Du bist Arzt, du bist Naturmediziner und du meditierst und du hast schon eine sehr, sehr gute Verbindung zur Seele, zum Körper, zum Geist. Ja, also du siehst das ganzheitlich. Und du hast, ich glaube, in einem deiner ersten Bücher über Konflikte lösen und Krisenmeistern gesprochen. Und du sprichst doch davon, dass der Körper, dass die Konflikte, die wir im Außen sehen, schon in unserem Körper beginnen und transformiert werden können. Und deshalb interessiert es mich wirklich, wie du zu Konflikten stehst, ob du das eher als Segen siehst für die Menschheit und was du da für innewohnere Kraft siehst, wie du damit umgehst.
Ja, also ich schreibe gerade, habe ich gerade fertig geschrieben, so ein Buch, Konflikte und Krisen meistern, Rituale als Lösung. Und das, also das letzte Buch sozusagen. Und ich halte die für wirklich sehr, sehr wichtig, weil wir eigentlich nur über Konflikte richtig lernen. Ja, wenn alles Licht wie Eierkuchen ist, dann lernen wir ja nicht groß daran. Also wenn wir zurückschauen, stellen wir fast immer fest, dass wir an den Schwierigkeiten gewachsen sind. Nicht daran, wenn alles rutscht und flutscht, so wie es uns gerade gut gefällt, sondern wenn es schwierig wird, dann müssen wir da ein Stück wachsen, um das zu integrieren, um da weiterzukommen. Und wenn wir so schauen, sind es natürlich auch vor allen Dingen Konflikte und Krisen, die unsere Gesellschaft ausmachen. Ja, also ich meine, die letzten 3 Jahre waren ja ein Dauerkonflikt, eine Dauerkrise und es geht von einem Konflikt in den anderen. Wie du schon angesprochen hast, ist natürlich also eine Infektion eigentlich ein Konflikt im Körper. Ja, da ist ein Krieg zwischen Abwehrsystem, unserem Immunsystem und Erregern, Angreifern. Ob das jetzt Viren, Bakterien, Chlamydien, Rickettsien oder was immer ist. Da gibt es ja jede Menge verschiedene Pilzsporen und, und. Und dann setzt sich das Immunsystem auseinander damit. Wenn es sehr heftig wird, dann gibt es eine Generalmobilmachung, das nennen wir dann Fieber. Dann werden alle Truppen sozusagen gegen die Erreger eingesetzt. Wenn der Körper dann gewinnt, entfiebert er wieder und hat es überwunden. Wenn das jetzt eine ganze Bevölkerung betrifft, nennt man das Epidemie. Wenn es die ganze Welt betrifft, wie es in letzter Zeit erstmal war, dann nennen wir das Pandemie. Das ist eigentlich eine Auseinandersetzung aus meiner Sicht, der ich ja praktisch alle Krankheitsbilder psychosomatisch sehe, weil noch an jedem Zahn ein Mensch mit seiner Seele hängt. An jedem Gelenk und so weiter. Also ist es etwas, was die Seele nicht verarbeitet hat. Im Bewusstsein haben wir den Konflikt nicht gelöst. Er sinkt dann auf die Körperebene und dann kriegen wir ihn dort und können das Ganze wieder ins Bewusstsein heben, ja, wenn wir den Konflikt dahinter lösen. Wenn wir es nicht tun, rutscht er eine Ebene weiter. Also jetzt sind wir dann statt Krieg im Körper, läuft ja auch noch weiter, haben wir jetzt offenen Krieg zwischen zwei Ländern und alle steigern sich irgendwie da rein und machen mit. Also man hat ja ein bisschen so gefühlsmäßig das Gefühl, also Deutschland ist mit im Krieg. Die Deutschen wollten doch gegen Putin frieren und was alles für mich eigenartige Dinge da abliefen. Es war so ein bisschen, wir machen alle mit im Kampfgeschehen. Die Schweizer, die viel zu tun hatte, wussten nicht so recht, weil sie sind ja eigentlich neutral, aber sie wollten auch mit Krieg machen. Und ja, also neutral, aber doch nicht wirklich und so weiter und doch ein paar Waffen liefern. Es sind irgendwie alle mit drin. Also selbst eben die Schweizer, die sich sonst ja eigentlich seit ewigen Zeiten raushalten und damit sehr gut fahren. Und auch die anderen Themen, wenn wir gucken, das macht ja alles Angst. Konflikt macht Angst. Und dann gibt's, wenn man es nicht lösen, eine Krise macht auch Angst. Und wir hatten ja viel Angst auch. Ja, wir hatten ganz verschiedene Ängste auf der Oberfläche. Ja, aber in der Tiefe war immer dieselbe. Ja, ob du jetzt Angst vor der Seuche hattest und dir die hast machen lassen oder Angst hattest vor der Impfung, weil ja, haben auch viel Angst gehabt. Oder Angst vor der Diktatur, so einer Gesundheitsdiktatur. Die geht auch weiter, diese Angst, weil die WHO soll ja jetzt inzwischen also zu einer, wie soll ich sagen, Weltmacht hochstilisiert werden. Also gerade mal, dass das Militär denen nicht unterstellen wollen, aber es ist ja irgendwie ein Schritt davor, kommt mir vor. Du kannst aber auch Angst vor der Angst haben oder Angst vor eben wirtschaftlichen Konkurs. 1929, Schwarzer Freitag, USA, haben sie viele umgebracht aus Verzweiflung und andere sind in Depressionen versunken und, und. Also es gab jede Menge Ängste und die Leute sind sogar übereinander hergefallen. Die haben sich so von der Journalie und von den Obrigkeiten in der Medizin leider auch schändlicherweise und von der Politik, der Wirtschaft aufeinanderhetzen lassen, dass die verschiedenen Angstfraktionen gegeneinander dann wieder Krieg geführt haben. Dabei, wenn man in die Tiefe schaut, sieht man in der Tiefe immer Todesangst. Du kannst ja an der Seuche sterben, Todesangst begründet. Du kannst an einer Diktatur sterben. Das ist ja in Österreich, Deutschland doch leider viel passiert. Du kannst auch an der Impfung sterben, wie wir nachgerade immer mehr erleben. Du kannst auch an der wirtschaftlichen Problematik zugrunde gehen. In der Tiefe haben wir Todesangst. Das ist jetzt nicht die erste Lebensbühne, Aggression, sondern es ist die 10. Lebensbühne. Da gehört die Angst dazu, die Krankheit an sich dazu, alles Chronische. Chronos ist das 10. Lebensbühne. Und das haben wir ja nicht überstanden in den letzten 3 Jahren. Jetzt gibt es eben wieder Todesangst wegen Atombomben, Atomkrieg und so weiter. Ja, es ist dasselbe Urprinzip, was weitergeht in der Tiefe. Ja, das hat schon Platon gesagt, hinter jedem Ding ist eine Idee. Und Idee meint ja Bild, Idea im Griechischen. Einstein hat es gesagt, Problemebene ist nicht Lösungsebene, die ist tiefer. Also wir müssen, aus meiner Sicht müssen wir da dran, sonst kommen wir mit den großen Themen einfach nicht zurecht. Und es gibt ja immer in der Tiefe Themen. Wenn es in der Medizin so ein Stück in die Tiefe gehst, findest du immer Geld. Es geht immer um Geld. Es geht nicht um Gesundheit. Ja, es geht um andere Dinge. Ich habe ja am Anfang immer, wie die Pandemie losging, so wirklich lange, 40, 50 Minuten, für die Leute, Menschen in den Risikogruppen Videos aufgenommen. Das war ein großes Interesse, waren einmal 950.000 Klicks. Das ist ja eine Menge. Und dann, es ist ja wirklich auch möglich. Du kannst ja natürlich aus deinem Übergewicht schon rauskommen. Du kannst aus dem Typ-2-Diabetes schon rauskommen. Du kannst das Rauchen aufgeben und die COPD noch ganz gut angehen. Es ist möglich, aus den Risikogruppen auszusteigen. Ich dachte, es ist auch eine gute Gelegenheit. Und plötzlich wurde das alles gelöscht. Da war ich etwas baff und merkte, also um Gesundheit kann es jetzt wohl nicht gehen, sonst würden ja solche Videos nicht gelöscht werden. Und es wurde aber. Also habe ich gemerkt, da ist noch was anderes in der Tiefe. Und das geht mir in der Medizin, ich mache das jetzt 44 Jahre als Arzt, geht es zum Schluss, wenn du in die Tiefe schaust, ganz, ganz oft um Geld. Ich möchte fast sagen, fast immer um Geld. Der Pharmaindustrie, da geht es ganz wesentlich um Geld. Natürlich, das ist auch keine Unterstellung. Die wollen und sollen ja aus der Aktiengesellschaft Geld verdienen für ihre Shareholder. Und die Pharmaindustrie hat sich, die Ärzte nicht, gibt es schon auch unabhängige Ärzte, aber das Gros der Mediziner und Mediziniker sind Büttel der Pharmaindustrie geworden. Also geht es da auch um Geld. Und viele sind ja doch auch sehr, haben auch sehr viel Geld verdient in der Pandemie. Und. Also, du kannst aber überall schauen. Wo du in die Tiefe gehst, findest du dann immer wieder so Urthemen, archetypische Themen. Und die sind wichtig, damit wir lernen. Wir sind ja nicht so lernwillig. Also, so wie du anfangs sagst, ist keiner will Konflikte, aber wir haben sie überall. Ja, auf der Weltbühne, aber auf der Familienbühne, in der Partnerschaft, ja, also im Körper. Wir haben überall Konflikte. Und wenn wir die nicht angehen, werden da Krisen draus. Ja, und Krise heißt schon, Krise ist griechisch. Entscheidung heißt es ja auch. Müssen wir uns mal entscheiden, was machen. Wenn wir nichts machen, das ist ja die Methode der Politik, immer mehr vom selben oder eigentlich nichts, dann lösen wir das nicht. Aber jetzt im Einzelfall wäre das natürlich die ideale Möglichkeit, wenn ich meine persönlichen Krisen angehe und löse. Meine Konflikte, weil dann muss ich das nicht im Körper als Infektion haben. Ja, dann, oder Allergie oder so, es ist ja alles in diese Richtung. Aggression, Abwehrsystem kämpft gegen Erreger oder eben Allergene oder so. Also, es wäre ganz wichtig aus meiner Sicht, so im Sinne von Krankheit als Symbol, geht es natürlich schon darum, dieses Symbol zu verstehen und auf der Bewusstseinsebene zu lösen. Man muss ja nicht teilnehmen an den Sachen. Also ich habe in den letzten 50 Jahren, da bin ich mir sehr sicher, an keiner Grippewelle mehr teilgenommen. Ich bin auch gar keinen einzigen Tag ausgefallen als Arzt. Das muss gar nicht sein. Du kannst deine Konflikte schon auch im Bewusstsein lösen. Und dann ist der Körper davor weitgehend verschont. Ich habe auch nicht, also an der Bundeswehr teilgenommen, ehrlich gesagt. Damals war ich ja noch in Deutschland. Mir hat schon gereicht, diese Namensähnlichkeit. Reichswehr, Wehrmacht, Bundeswehr. Ich habe in der Geschichte nachgeschaut. Ich habe überhaupt keinen Punkt gefunden, wo die sich mal gewehrt hätten. Also es war für mich nicht überzeugend. Für die war das auch nicht überzeugend, weil die fanden das eine politische Argumentation. Aber ich habe so mit Einstein argumentiert, der gesagt hat, wenn der Mensch als Soldat gedacht gewesen wäre, wäre es nie zur Entwicklung eines Großhirns gekommen. Ein Rückenmark hätte völlig genügt. Und ich konnte einfach sagen, ich habe ein Großhirn, es funktioniert sogar gut bei mir, ich habe schriftlich, ich bin gar nicht geeignet für die Bundeswehr. Naja, wir haben uns 10 Jahre miteinander beschäftigt, ich bin da natürlich nicht hingegangen. Ich wollte gar nicht an Kriegen teilnehmen, die irgendwelche sogenannten Verteidigungsminister vom Zaun brechen. Ich habe bis heute nicht verstanden, was diese unseligen deutschen Verteidigungsministerinnen in Afghanistan verloren hatten oder was die da wollten. Die haben genau das angerichtet, was Peter Schollatour, ein geradezu weiser Journalist in meinen Augen, vorausgesagt hat. Ja, das konnte nicht gut gehen. Das konnte man wissen. Die heißen ja auch eigentlich, das ist ja ein Renaming-Prozess im Sinne von Mindfood, was ich noch für wichtiger halte als Peacefood von meinen Büchern. Man hatte die Kriegsminister einfach Verteidigungsminister genannt. Und das Kriegsministerium ist plötzlich ein Verteidigungsministerium. Aber was tun die im Irak und in Afghanistan und so? Wen verteidigen die denn dort? Habe ich mich immer gefragt. Ich bin heute heilfroh, dass ich an der Bundeswehr nicht teilgenommen habe. Und ich bin auch ganz froh, dass ich an diesen ganzen Infektionen nicht teilnehme. Ich glaube, ich kann mit Aggression ganz gut umgehen. Das ist das Thema dahinter. Die erste Lebensbühne. Ich setze mich auseinander. Und ja, ich habe mich auch daran gewöhnt, oft zwischen den Stühlen zu sitzen. Ich war natürlich sehr engagiert gegen diese Art von Gentherapie. Das ist auch ein Renaming-Prozess. Das war nie eine Impfung. Ich weiß ja als Arzt, wie Impfung funktioniert. Das ist eine Gentherapie. Gut, das ist ja grundsätzlich noch nichts Verkehrtes und man kann ja darüber nachdenken. Wenn dann das eine allerdings Gentherapie ist, wo man die Phase 3 weggelassen hat in der Erprobung, weil das noch nie funktioniert hat im Tierversuch mit dem Messenger-RNA-Impfung, dann muss ich mir sagen, hoppala, da stimmt jetzt irgendwas nicht. Und Vorsicht. Nachdem dann Millionen geimpft waren, habe ich nicht mehr in diese Bresche geschlagen. Ich will ja nicht denen allen Angst machen. Jetzt muss ich auf deren Seite schauen, wie kann man aus der Misere wieder rauskommen, was den Impfkritikern irgendwie gar nicht gefällt, wenn ich da jetzt nicht mehr von diesen, gibt es ja jetzt jede Menge Katastrophenberichte, wenn man schaut, was da draus geworden ist. Aber das ist nicht meine Aufgabe als Arzt. Jetzt muss ich schauen, was können wir jetzt tun mit Millionen Menschen, die ihr Abwehrsystem so drastisch haben schwächen lassen. Also, ich habe mich da dran gewöhnt und das hat sich für mich auch bewährt. Ja, also, sodass ich weiter in den Spiegel schauen kann. Und da muss man heutzutage einfach viel auch an Aggression wegstecken, Beschimpfungen Kauf nehmen, habe ich mich gewöhnt, ist mir lieber, als sozusagen da der Wahrheit hinterm Berg zu halten. Dann kann ich mir schlecht den Spiegel anschauen, das wird mir auf dem Totenbett leid tun. Ich halte mich an so Sätze wie von Ingeborg Bachmann, große österreichische Dichterin. Die Geschichte sagt, die wäre eine gute Lehrmeisterin, sie findet nur keinen Schüler. Also ich habe aus meiner Geschichte in vielen Psychotherapien gelernt, so Schicht für Schicht, ja, auch die Konflikte, die sich da ergeben haben, angeschaut. Und die haben mit mir zu tun. In hunderten von Stunden Psychoanalyse habe ich dann mitgeteilt bekommen, dass meine Mutter schuld war. Bitte, das darf doch nicht wahr sein. Die hat sich im Nachkriegs-Berlin wirklich redlich bemüht, ihre vier Kinder dadurch zu kriegen und ihr Bestes gegeben. Und da hat es Probleme gegeben und Fehler. Aber meine Probleme jetzt daran festzumachen, war mir dann ein bisschen wenig, ehrlich gesagt. Also musste ich dann weitersuchen nach Psychotherapien oder Schattentherapien gelandet. So, also ich glaube, wir müssen Konflikte konfrontieren und dann das Konfliktpotenzial dahinter nützen und schauen, wie ist das lösbar. Dazu braucht man wieder diese Lebensprinzipien, Urprinzipien. So, und dann geht das auch ganz gut. Man macht sich damit nicht beliebt. Das ist richtig, weil die meisten die Konflikte nicht anschauen wollen, sondern irgendwie so drüber kleistern wollen. Ja, schulmedizinisch unterdrückend, allopathisch oder dann mit Affirmationen oder irgendwelchen Zaubersprüchen und so weiter, positiven Denken drüber, über die Konflikte drüber kleistern. Aber ich habe mir das angeschaut über diese guten 4 Jahrzehnte. Ich muss sagen, es funktioniert auf die Dauer nicht. So, das war jetzt mal Kurzstreifzug durch mein Verständnis von Konflikt und Krisen.
Ja, also du sprichst sehr offen und ich finde, das ist auch ein wichtiger Teil, finde ich persönlich, dass die Sachen auf den Tisch kommen. Und dann kann man sie auch lösen. Ja, wenn man sie aber verdrängt und wegschaut und lieber weiter bei der Lüge bleibt, nur um sich nicht so zu zeigen und den Fehler einzugestehen, dann wird natürlich keine Lösung und keine Transformation vonstatten gehen. Deshalb finde ich das sehr schön, dass du so offen sprichst. Und ich finde persönlich die ganze C-Krise, wenn man die sagen kann, inklusive der Erkrankung, ob das jetzt eine künstliche Laborkrankheit war oder was auch immer, und die Impfung ist eine ganz große Wachstumsmöglichkeit der Gesellschaft, weil es ist nicht nur so, dass man jetzt körperlich ausleitet, ne, was eine riesengroße Herausforderung ist, sondern ich finde auch auf der seelisch-spirituellen Ebene ist jetzt auch eine Transformation nötig. Wahrscheinlich müssen wir uns sogar bis epigenetisch transformieren, um das alles wieder loszuwerden, ist meine Erfahrung. Unterstützt du da auch Menschen dabei, diesen Weg zu gehen? Das geht ja, ich finde, seelisch, psychologisch und körperlich. Es ist wirklich auf allen Ebenen jetzt ein Transformationsprozess möglich, nötig. Wie siehst du das?
Ja, habe ich mich auch sehr bemüht. Also ich habe ein paar Bücher dazu geschrieben, obwohl es eigentlich eine Zeit war, wo ich dann schon auf die 70, war ich 69, wie das losging, wo ich mich eigentlich so ein bisschen ruhiger in Zypern schon niederlassen wollte und einfach.
Du wolltest eigentlich jetzt deine Altersruhe genießen.
Ja, na, ich schreibe so gern meine Schreibmeditation, deswegen sind es auch 84 Bücher geworden und schreibe ja auch noch. Aber ich habe ganz am Anfang, wie das losging, habe ich so innerhalb von 14 Tagen mit einem kleinen Verlag, Tertium, so ein Buch geschrieben, Immunkraft stärken, ja, also Immunsystem stärken, natürlich und nachhaltig und ja, so ein bisschen alarmmäßig, rot-gelbes Buch als Alarmbuch und habe da über 80 Methoden zusammengesammelt, wie man seine Abwehrkraft steigern kann. Mit naturheilkundlichen Dingen, mit geistig-seelisch-psychosomatischen Dingen, eben von Krankheit als Weg bis Krankheit als Symbol, aber auch eben Krisenmanagement. Und danach habe ich dann noch geschrieben, Corona als Weckruf, genau in dem Sinne, wie du es eben formuliert hast. Das wäre eine gute Gelegenheit, aufzuwachen, mal zu merken, hoppala, was passiert denn mit uns? Ja, und das Letzte, was ich in dem Zusammenhang war, dann Mindfood. Eben wie gesagt, Peace Food ist ja ein großer Bestseller in vielen Sprachen, aber ich finde ja Mind Food, die geistige Nahrung, noch wichtiger als die körperliche. Und wir können so viel sehen. Du hast da von Lüge gesprochen. Heute wird ja nicht mehr von Lüge gesprochen. Ja, also das ist ja normal geworden. Ja, vor der Wahl sagt ein deutscher Kanzler, mit mir wird es keine Impfpflicht geben, danach will er sie sofort durchpauken.
Na, nicht nur der Kanzler, alle durch die Bank haben das gesagt.
Aber das hätte man früher ja einfach als Lüge gesehen.
Ja.
Wenn der dann offen sagt, es gibt keine Spaltung in der Bevölkerung, muss man sagen, ist der blind oder doof? Also irgendwas muss ja sein. Also das merkt eigentlich fast jeder, dass da eine Spaltung entstanden ist. Aber er nun nicht, er will nicht. Also das hätte man früher ja ganz anders gesehen. Heute sind das Dinge, die haben Namen aus der Psychotherapie. Ja, also der österreichische Kurzkanzler Kurz, Gott sei Dank ist der zurückgetreten worden. Jetzt haben wir halt schon den dritten Kanzler, der nicht mehr gewählt ist. Und Österreich ist ja auch keine so besonders demokratische Situation. Und der hat auch irgendwie gesagt, also mit mir wird es keine Masken geben wie in Asien. 3 Wochen später hat er die Masken eingeführt. Das nennt man heute nicht mehr Lügen. Das nennt man heute Pre-Teaching. Und mir ist aufgefallen, es gibt jede Menge Themen aus der Psychotherapie, Nudging und Pre-Teaching und Renaming und Reframing und Gaslighting. Das sind alles Ausdrücke, wie man in der Psychotherapie gelernt haben, Menschen in ihr Licht zu führen. Ja, dass sie aufwachen für ihr Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung erleben. Und heute werden aber diese Dinge systematisch benutzt von den Obrigkeiten, um Menschen hinters Licht zu führen, wie eben an den Beispielen gezeigt hat. Ich könnte mir jetzt ewig weitermachen. Ja, da gibt es von allen möglichen Fraktionen Leute, denen man das ja nachweisen kann. Also das ist ein Renaming, ein Reframing, ein Pre-Teaching-Prozess. Man testet einfach die Bevölkerung ab. Ja, man bringt irgendwas, so eben, mir wird es keine Masken geben. Und dann schaut man, gibt es einen Shitstorm? Wenn es keinen gibt, macht man es einfach. Ja, das ist eine Methode. Viele solche Methoden habe ich da in Mindful zusammengeschrieben. Und, aber es der Effekt ist, die Leute wollen sich nicht auseinandersetzen mit diesen Konflikten. Ja, also Mindful ist ein gut gehendes Buch, aber nicht annähernd so ein Bestseller wie Peace Food, obwohl es viel wichtiger wäre. Ja, das Thema Konflikt, Krise ist unbeliebt. Ja, und am liebsten würden die Leute auch heute gar nichts mehr drüber hören. Und man wird auch angehalten, nichts mehr drüber zu sagen. Die Leute wollen das nicht. Ja, selbst in einem Buch über Krisen und Konflikte soll ich aber nicht zu den letzten Krisen und Konflikten was sagen. Das ist ja unpopulär geworden. Ja, läuft mit mir schlecht, sowas. Aber im Endeffekt ist es unser Wunsch und es wird dann auch von Verlagen und Zeitschriften und so entsprechend popularisiert, das ist vorbei. Es ist überhaupt nicht vorbei. Wir müssen das auch lernen. Und es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, also ich gab mir mal einen Film von Arte, Profiteure der Angst. Da konnte man sehen, wie die letzte Krise, also nach der Vogelgrippe kam ja die Schweinegrippe. Das ist ein Film zur Schweinegrippe. Das ist genau die Blaupause zur, ja, Fledermausgrippe, hieß sie auch am Anfang. Da haben sie es dann ein bisschen umbenannt. Also noch schöner ist für mein Gefühl dieser Spielfilm Die Kurtisane von Venedig. Der ist 1997 rausgekommen. Und der zeigt, ja, also erstmal einen der schönsten Liebesfilme, die ich kenne, aber vor allen Dingen zeigt er auch, wie das mit der Pest gegangen ist. Ja, wieso die Pest so eine unglaubliche Verwüstung angerichtet hat. Kann man darin ganz gut sehen, wie das von der Inquisition instrumentalisiert wurde, um Politik zu treiben. Man kann darin auch sehen, wie man es lösen kann. Venedig war die einzige Stadt, Republik, die die Inquisition, diese, ja, wie soll man doch sagen, katholische Mordbande, rausgeschmissen hat. Und der Mechanismus dahinter finde ich brillant dargestellt. Also ein Film, den ich immer noch empfehlen kann, Die Kurtisane von Venedig oder Dangerous Beauty. Ist auch in meinem ersten Filmbuch, Hollywood Therapie, gerade gedeutet und mit drin. Finde ich auch so eine gute Möglichkeit. Wir könnten so einfache Möglichkeiten nehmen zu lernen. Groucho Marx, der US-Filmkomiker, hat mal so schön gesagt, Leben ist zu kurz. Unser Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. Brauchen wir auch gar nicht. Ja, wir könnten natürlich an den Fehlern der anderen gut lernen. Das können wir aus der Geschichte tun, aus der eigenen Geschichte. Wir könnten es wunderbar aus Filmen tun. Also ich habe dann auch noch Spielfilmtherapie geschrieben. Wirklich Filme zu Krankheitsbildern. Spannende, zugleich auch entspannende Filme, um aus diesem Elendsende am Abend, wozu das inzwischen geworden ist, wieder Feierabende zu machen. Es ist möglich. Bin froh, ich habe viel mehr Spielfilme verschrieben als Pharmaka. Das hat sich sehr, sehr bewährt. Und ich meine, ich sehe es ja auch, Hollywood-Therapie oder Spielfilmtherapie, beide sind ja erfolgreiche Bücher. Und Verlage wollten die übrigens erst gar nicht. Erstaunlich, ne? Also ich habe ja viele Bestseller und Millionen Bücher, aber wir haben es dann selbst gemacht. Inzwischen, glaube ich, sind doch einige traurig, dass sie es nicht gemacht haben, weil
Ja.
es sehr gut geht und Menschen eigentlich offen sind, solche Dinge auch anzugehen, zu verstehen, über einen schönen und entspannenden, spannenden Weg zugleich wie Filme. Wir müssen sie immer abholen, wo sie sind. Die Menschen in der Bevölkerung, aber auch die Patienten. Und die sind abends vorm Fernseher. Und dann könnten sie sich auch was Gutes anschauen.
Ja.
Also, das ist eine Möglichkeit. Naja, es gibt viele Möglichkeiten und
Ja.
Chancen, müssen wir anfangen.
Ja. Und wo, ob man jetzt den Film nimmt, hier die Kurtisane von Venedig, oder ob man Corona nimmt, damals vor 3 Jahren, wo es anfing, es wird immer mit dieser Todesangst gespielt, ne? Die Menschen in die Manipulation bringen. Und ich sag mal, Corona ging ja auf die Lunge, und das ist ja auch das Organ, also wo die Todesangst hochkommt, ja. Oder generell jetzt, wenn jetzt Post-Covid oder WAC oder Post-WAC kommt, egal was, es sind immer die Sachen, wo die stärksten Schwächen sind. Die werden auch angegriffen. Und deshalb sage ich immer, du musst es dir angucken, diese Todesangst, woher die kommt. Und wenn du das jetzt, die Menschen jetzt, außer dass sie ihnen Film empfiehlst, dass sie transformieren können, ihre Themen oder überhaupt mal sich trauen anzugucken, indem sie das bei anderen gespiegelt bekommen. Wie gehst du da, was kannst du den Menschen da empfehlen, da sich zu trauen hinzugucken, beziehungsweise was hast du mit dieser Todesangst für Erfahrung gemacht in der Transformation?
Ja, da will niemand was mit zu tun haben. Im ersten Blick, der Tod ist maximal verdrängt bei uns. Ja, also wir verdrängen ja sowieso die Probleme im Hintergrund. Ja, also wer redet in der Medizin schon darum, was wirklich los ist? Die Schulmedizin ist die dritthäufigste Todesursache heute im Gesundheitsbereich. Nach Krebs, Herzattacken kommen die Kunstfehler der Mediziner und die Nebenwirkungen ihrer Pharmaka. Man soll das nicht sagen, sagt die Ärztekammer. Aber die sagen nicht, dass es nicht stimmt. Immer wieder wird es nachgesteckt und es ist so. Die Schulmedizin ist in vieler Hinsicht, brauchen sie auch, aber sie ist auch zu dem Problem geworden, was sie zu therapieren vorgibt. Und da muss ich doch aufwachen, wenn ich zu meinem eigenen Schatten werde. Na, oft wird dann gesagt, an dritter Stelle kommt die Leberzirrhose. Die kommt dann in Wirklichkeit an vierter Stelle, weil an dritter Stelle kommt die Schulmedizin mit ihren sogenannten Kunstfehlern und ne Nebenwirkungen der Pharmaka. Also da müsste man mal aufwachen an diesem Punkt. Und wie ich schon sagte, wir müssen die Menschen abholen, wo sie sind. Und früher habe ich Romane empfohlen. Ja, wenn jemand von so weit kommt, ich habe Patienten, die von überall kamen und dann lange gereist waren. Und da habe ich eine Stunde mit ihnen gesprochen. Da war natürlich das Bestreben, das auszuweiten. Habe ich ihnen Fragen zusammengestellt zu ihrem Thema und zwei Spielfilme dazu, um das sozusagen nachzuerleben, nachzuarbeiten. Und wir haben so eine Sammlung von Tausenden von noch DVDs, ein bisschen altmodisch, und aber auch inzwischen mal auf einer Festplatte gesichert. Ja, also ich kann da vieles empfehlen diesbezüglich. Und es ist ja natürlich erstaunlich. Es gibt einfach Filme, ich habe ja auch beschrieben in Spielfilmtherapie, zum Tourette-Syndrom. Da wissen die meisten Leute gar nicht, was es ist. Das sind diese vielen Ticks. Und wenn man damals irgendwie so, dann so Stürme von Ticks erlebt. Also zwei brillante Filme gibt es da, die ich jetzt kenne. Ein Tick anders oder Vincent Will Meer, tolle Filme. Also, wir können über Filme Dinge so gut verstehen. Ich habe mehr Psychiatrie verstanden über Filme als in meinen Psychiatriezeiten, der Zeiten, die ich da gearbeitet habe. Also in vielen.
Kinderbücher gelesen.
Was?
Ich habe Kinderbücher immer gelesen, als ich die Heilpraktiker-Ausbildung angefangen habe. Das ist auch super. Oder 5 biologisch Naturgesetze, auch immer Bü Kinderbücher. Filme und Kinderbücher.
Nein, wenn man schaut, der Struwwelpeter ist ja heute in Ungnade gefallen. So von
Ja.
einem Psychiater, einem deutschen Psychiater namens Hoffmann in Frankfurt,
Ja.
gezeichnet und geschrieben worden. Der ist doch geradezu ein Hellseher. Der hat den Zappelphilipp da drin. Das ist doch das Hyperaktivitätssyndrom, ADHS. Und der hat natürlich auch den Hans Guck in die Luft da schon drin. Die sieht man heute überall, die am Handy, Hans Guck in die Luft. Und machen Verkehrsunfälle und schreckliche Dinge auch. Und der hat den Suppenkasper beschrieben. Das ist wohl die Magersucht, Anorexia nervosa. Also der war ja wirklich ein praktisch hellseherischer Psychiater. Nur heute gilt es als obsolet. pädagogisch nicht mehr empfohlen. Ich wüsste ja nicht, was man dann empfehlen soll. Es wäre so wichtig. Da gibt es so viele Ebenen, wo wir an die Themen drankommen können. Und ja, großartige Regisseure, Direktoren und
Ja.
Schauspieler, die sich da reingefunden haben. Also wir hätten viel Stoff, viel gutes Material, um Krisen und Konflikte zu meistern. Da ist kein Mangel drin.
Ja. Rüdiger, eine Sache will ich noch mal ansprechen, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, der war ja wie hellseherisch. Also ich bin ja der Meinung, das ist wirklich der Kanal, der offen ist zum universellen Bewusstsein, ja. Und ich denke auch, der ist ja bei dir offen. Du schreibst ja, du bist Meditationsschreiber, sagst du ja selbst. Und da wollte ich dich einfach noch mal fragen. Ich merke so, seitdem ich jetzt meinen dritten Kongress gemacht habe und mich wirklich mit diesen Themen beschäftige, mich mit gesunder Nahrung auf also fülle, nicht mehr so viel esse, passiert was in mir. Und ich wollte einfach mal das dich noch mal fragen, also ich weiß dazu schon viel, aber dass du das noch mal so benennst, was dich dazu gebracht hast, dass du eben diese feinstofflichen Sinne, dass du dieses Fließen in dir, diese Inspiration, diese Frequenzen, diese Schwingung erfährst, dass du einfach inspirativ schreiben kannst. Und so viele Menschen da draußen machen das ja auch, haben diesen Zugang. Und ich finde, dieser Zugang ist so ein Schlüssel, um mutig Konflikte zu transformieren, aber auch sein Leben positiv zu gestalten. Ja, eben diese Kraft, diesen dunklen Mächten da draußen, die irgendeinen Mist erzählen, wegzunehmen, sondern dahin, um was es wirklich geht, und zwar dieses Mind zu öffnen. Und vielleicht kannst du doch mal sagen, wie sich das bei dir verändert hat und wie du diese Fähigkeiten hast, das ist ja schon was ganz Besonderes.
Also, es ist tatsächlich so, wenn du aufhörst, Tierprotein zu essen, ersparst du dir nicht nur 93% der Gifte, kommen nämlich aus dem Tierprotein, die du mit der Ernährung zu dir nimmst, nach Studie des Schweizer Bundes, also der Regierung. Und du reduzierst nicht nur die Krebswahrscheinlichkeit dramatisch. Also, du hast 50% weniger Brustkrebs, 90% weniger Dickdarmkrebs, ist der zweittödlichste Krebs. Brustkrebs ist der tödlichste bei Frauen. Prostatakrebs ersparst du auch 50%. Es gibt praktisch keinen Krebs, den du nicht sozusagen die Wahrscheinlichkeit enorm reduzierst. Da ist sehr viel möglich. Diese andere Ebene, die du ansprichst, ja, es ist tatsächlich so, du verlierst selbst Angst. Du isst ja auch keine Angst mehr. Solange du Fleisch isst und die Tiere da eine halbe Stunde im Schlachtgang stehen vor der Tötungsbox und mit Elektroschockern vorgetrieben werden, haben die alles an Angst, Stress, Panik, Neurotransmitter und Hormonen ausgeschüttet und ist dann drin in ihrem Fleisch. So, wenn du das dann isst, kriegst du es natürlich rein in deinen Körper. Da ist eine scheußliche Situation. Als würde ich denen mit Angst und Panikattacken als erstes raten. Hört auf, Angst zu essen, esst kein Fleisch mehr. Das ist was Naheliegendes. Aber die Auswirkung auf die Psyche geht natürlich auch weiter. Nicht nur du verlierst auch Angst, sondern du löst auch weniger Angst aus. Ja, also du erlebst, dass plötzlich sogenannte wilde Tiere zu dir zum Kuscheln kommen beim Meditieren, wenn du das am Waldrand machst. Das sind ja ganz schöne Erfahrungen. Du merkst auch, dass du mehr Zugang zu dem, was Ziggy Jung Synchronizität genannt hat, bekommst. Ja, du denkst an jemand, der ruft an. Und also so Dinge passieren dann einfach immer häufiger. Oder du hast ein Thema jetzt vor dir. So, ich habe dann auch mal über Angst geschrieben, Angst frisst Seele. Und da kommen dir all die Informationen zu. Also kaum habe ich das geschrieben, gehabt, drei Viertel, kriege ich einen Artikel von Daniele Ganser, guter Freund, der von der politischen Seite her plötzlich das ganz ähnlich sieht und die Angst entsprechend beschreibt. Oder krieg Bücher dazu, Filme und so weiter. Ich tue gar nichts. Es kommt. Solche Dinge erlebst du. Du erfährst einfach die Wirkung von Synergien, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Ja, es fallen die richtigen Dinge so ineinander. Das Resonanzprinzip, du kommst in Kontakt mit den Menschen, die das gerade auch denken. Und solche Dinge passieren. Wir wissen ja eh nicht, wie das Schreiben geht. Also ich bin jetzt nicht ein Channeler oder so, dass ich da irgendwelche Durchsagen von irgendwelchen Geistwesen habe. Aber im Endeffekt, was ist denn das, ein Einfall? Woher fällt dir das denn ein?
Für
Wir
mich ist
wissen es ja gar
das
nicht.
Gleiche.
Also ich habe auch mal so einen Roman vor ewigen Zeiten geschrieben, Habakuk und Hibbelig, das Märchen der Welt oder so ähnlich. Also ja, woher fällt mir das ein? Ich habe es geträumt zum Teil, dann wieder weiter fantasiert. Also wenn ich heute Schreibmeditation sage, die mir zeitlich viel wichtiger geworden ist als meine Zen-Meditation, muss ich sagen, ja, also ich setze mich hin, stelle mir vor, wie ich von oben und von unten, großen Mutter im Himmel, zu Energie bekomme sozusagen. Bis das im Herzen ist, lass es in die Finger und dann tanzen die über das Keyboard. Und ich denke schon diese Dinge. Aber ich kriege schon irgendwie auch gute Zugänge, muss ich sagen. Und dann ist noch was ganz Banales bei mir. Ich höre einfach den Leuten zu. Ja, also die Steilvorlagen zu den Bestsellern, die kommen fast immer von den Fragenden. Das sind 70% Frauen bei mir in den Vorträgen, Seminaren, vor allen Dingen auch online jetzt. Und wenn ich 100-mal selber gefragt werde, da brauche ich keine Marktanalyse wie die Verlage. Dann weiß ich, das ist ein interessantes Thema für viele. Und da ich auch keine Lust habe, immer dasselbe wieder zu erzählen, schreibe ich lieber ein Buch dazu. Und es wären gar nicht selten Bestseller. Zuhören. Heute erlebst du ja das andere. Da gibt es ja Leute, die machen dann Kurse, um auf die Bühne zu kommen. Die haben gar kein Thema noch. Die wollen einfach auf die Bühne. Und dann gibt es Leute, die auch sich herausnehmen, denen dazu zu verhelfen. Also Bestseller-Training. Wie wäre ich Bestseller-Autor? Es wird natürlich keiner durch so einen Kurs zum Bestseller-Autor. Da brauchst du ein Thema, wo du für brennst. Das musst du auch entsprechend brennendem Herzen vertreten. Dann kann das werden. Aber das ist immer noch so ein Aspekt, der nicht machbar ist. Diese Idee, drei Bestseller zu nehmen, daraus einen Megaseller zu machen, funktioniert Gott sei Dank nicht. So geht es nicht. Du musst zu dem Thema einen Bezug haben. Und ich bekomme das auch, indem ich einfach zuhöre. Ja, also ich bin mir dessen auch bewusst. Ich verdanke die Bestseller den Fragen der Menschen, die zu mir in Kurse oder jetzt heute noch mehr, viel mehr online kommen. Das ist eine sehr einfache, ganz schöne Sache. Ja, so das Thamagar, das Zentrum, was du eingangs erwähnt hast. Ich meine, ich habe das Geld ja nicht gedruckt, um das zu bauen, sondern das ist sozusagen von jedem Buch, was 20 Euro kostet, 1,70 oder ungefähr kriege ich da. Ein Kleinvieh macht auch Mist. In großer Menge natürlich. Ne? Also im Endeffekt verdanke ich auch meinen Leser, das sind meistens Leserinnen, dass die haben sozusagen Stück für Stück so in der Walfischmethode, der frisst ja auch nur Plankton, also winzige Dinge, wird aber riesig groß und blau war. Ja, naja, also so ist auch Tamanga letztlich entstanden. Hole ich mir auch immer zurück ins Bewusstsein. Das haben eigentlich die Menschen, die dorthin kommen, um so einen Raum, einen Retreat, eine Oase für ein anderes Leben zu finden, haben sie eigentlich auch selbst finanziert. Und da bin ich auch ganz dankbar dafür. Und auch für die Tipps, für die Bestseller. Ich muss sagen, wenn ich mir selbst überlegt habe, das wäre ein wichtiges Thema, dann hat es oft gefloppt. Ja, also so ein Buch wie Krankheitssprache der Kinderseele war ein totaler Flop. Ich dachte mir, das ist doch ideal, wir fangen gleich bei den Kindern an. Aber das wollten die Leute mehrheitlich nicht. Erst wie es ein Taschenbuch wurde, wurde es auch ein Bestseller. Aber über 20 Euro für Kinder scheint nicht so, ist nicht gelaufen. Aber dann, wie es dann ein Taschenbuch war, lief es plötzlich. Da kannst du so sehen, wieder haben wir das Geld dahinter. Also, das ist auch so ein Geheimnis sozusagen. Das ist eine eigene Psychologie. Ich habe mal einen Banker im, also ich habe öfter mal einen Banker im Kurs gehabt, aber einmal einen, der hat auch gesagt, wir sind auch Psychologen und Psychotherapeuten. Woher sollen wir wissen, ob der den Kredit zurückzahlen wird? Da brauche ich Menschenkenntnis. Und deswegen bin ich bei dir hier in der Ausbildung. Da lerne ich über Urprinzipien, Lebensprinzipien in den Hintergrund zu schauen. Ja, so ist ja auch schwer für die. Also von daher, ja.
Ja, ich würde gerne nochmal Tamanga ansprechen. Also bei mir kommt jetzt so, ist eine Oase der Ruhe. Das kommt mit, wenn ich das so höre. Und ich kann so von mir aus sagen, bevor ich überhaupt gespürt habe, wo ich hin möchte und dass die Konflikte lösen ja gerade mein Thema ist und jetzt auch die finanzielle Freiheit, hatte ich auch ganz lange Ruhe benötigt. Ja, einfach mal zu sich kommen, nicht eine große To-Do-Liste. Ich bin so Steinbock. Ich hatte immer richtig gearbeitet, richtig fleißig, Pharma- und Medizinproduktebereich, ja, kaufmännische Leiterin. Aber das war nicht das, wo ich mein Herz hören konnte. Ich musste erstmal wirklich eine ganz, ganz lange Zeit, fast 5 Jahre jetzt, wo ich einfach mal, wo nichts war, wo ich hin wollte. Ja? Und wie, wenn du sagst, du hast Banker und du hast Menschen, die bestimmt auch in diesem Hamsterrad sind, die da zu dir kommen, was brauchen die erstmal? Was sind so die ersten Schritte? Wie gehen die los? Wie können die Menschen da draußen jetzt einfach losgehen, wenn sie wirklich, ja, diese Themen, die jetzt wirklich anstehen, da transformieren wollen, wenn die ein Teil sein wollen davon in dieser Veränderung?
Ja, also was passiert denn da, Manga? Wir haben uns das schon so ausgesucht. Das sind so 11 Hektar Land, Bioland, wo nie Kunstdünger oder Chemie, Herbizide, Fungizide, Pestizide versprüht wurden. Zwischen zwei Waldstücken, hat einen eigenen Bach dadurch, hat ein paar Quellen und wir holen eigenes Wasser ran und du kannst zwischen den Buchenstämmen in der Hängematte wiegen. Aber du kannst dann auch so ein Brainlight-Mobil dabei haben. Also eine geführte Meditation mit Lichtreizen, die die Hirnwellen synchronisieren. Mind Machine direkt. So binaurale Töne auf dem Kopfhörer. Es gibt ein Brainlight Studio. Wir haben Waldsäle draußen. Wir sitzen draußen. Da haben wir auch natürlich Video und einen Lautsprecher und so weiter. Es geht ja alles draußen heute. Und da hast du Waldbaden automatisch dabei. Gibt schon auch Ausbildungskurse natürlich. Aber eine große Rolle spielt auch einfach so dieses Eintauchen mit Meditation in die Stille. Du kannst dich natürlich auch sozusagen in den Schwimmteichen einfach mal schweben lassen. Dann kriegst du schon übers Wasser entsprechende meditative Musik dazu und so weiter. Also wir haben versucht, ganz viel Anlehnung an Mutter Natur, was ich auch jedem raten würde. Da kannst du gar nicht genug machen. Und ganz viel Skepsis gegenüber Vater Staat und vor allem seinen Vertretern. Da muss ich wirklich sagen, also Volksvertreter, wer glaubt, die vertreten das Volk, der müsste sich mal überlegen. Ja, sagte mal jemand so schön, wer glaubt, dass Volksvertreter das Volk vertreten, glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Inzwischen ist es ja für mein Gefühl schon soweit. Also ich rate zu großer Skepsis gegenüber Vaterstaat. Und in den letzten 20 Jahrzehnten, muss ich sagen, habe ich gestaunt, wie viel Manipulation über uns da drüber läuft. Und so ist auch Höhepunkt der Zusammenfassung Mindfood entstanden, dieses Buch, was ich für am wichtigsten halte. Aber Mutter Natur ist immer ideal. Ja, also die alten Übungen von Hildegard von Bingen, mal ins große Grün zu schauen, 20 Minuten so ins frische Buchengrün. Und früher, es hat was Heilsames. Vor 10 Uhr ins Bett zu gehen, an einem Ort, wo es keinen Strahlensalat in dem Sinne gibt. Also da sind überall Netzfreischalter, weil wenn du deinen Computer aufmachst, ist kein Provider drauf. Mit dem Kabel kannst du dich schon anschließen. Aber wir wollen da eben nicht WLAN haben und so weiter. Also es ist so schon, dass die Häuser stehen an den richtigen Orten, haben das ja vorher mal auschecken lassen. Und die sind mit Lärchenholz, was zur rechten Zeit geschlagen ist, gebaut. Mit Lehmputz, das ist so eine natürliche Klimaanlage. Da ist eine Geonardo-Welle in jedem Gipfel, nachweislich wissenschaftlich belegt, wie die Atmosphäre schafft. Da ist in jedem Fußbodenbrett so ein Energiechip drin, der für Kraftort sorgt. Also, das geht von allem, was wir ökologisch können heute, bis in den Bereich, wo es um Schwingungsmedizin geht. Und diese Dinge, das haben wir so ausgeschöpft, war auch das Ziel des Ganzen. Und ansonsten einfache Dinge auch, ne? Richtig gutes Wasser und genug davon. Wir machen schon auch im Fastenwandern und Wein gibt es auch eine Weinprobe, natürlich mehrere. Aber in jedem Seminar gibt es eine Wasserprobe. Jeder schaut, dass er sein Wasser findet und kriegt gleich mal eine Kiste Wasser von einer reifen Quelle. Ja, ungefähr 10 oder 11 Quellwasser, die 7 von St. Leonhards und dann noch eigene Quellen in der Gegend und entsprechende Geräte. Solche Sachen machen wir da, die ja noch nicht so populär sind. Aber ja, es gibt dann als Gegenpol auch eben Brainlight-Saal. wo du einen Massagesessel hast, neueste Modell. Das ist so, als würden dich 6, 7, 8 Hände massieren. Und dazu ist eine geführte Meditation. Der Sessel ist so programmiert, dass das übereinstimmt, die Massage mit der Sprache. Und die Musik ist dazu komponiert. Und die Lichtblitze auf den Augenbrauen der Mindmaschinen sind auch dazu koordiniert. Die binauralen Töne auch. Das ist so das Letzte, was heute möglich ist im Hightech-Bereich, um spirituelle Erfahrungen bis hin zu, ja, Gipfelerlebnissen, Peak Experiences in Gang zu bringen. Ich bin da skeptisch und kritisch gegenüber diesen Hightech-Geschichten, aber wenn sie sich richtig bewähren, würde ich sie auch gern nutzen. Wir sind sowieso dem allen unterworfen. Wir können, finde ich, auch die Sachen, die richtig wirksam sind, verstehen. Das sollten wir auch unbedingt. Ja, ich habe vor einem Jahr mal mir ein paar Stunden genommen, um das Mindful, nicht Mindful, sondern KI, die künstliche Intelligenz, richtig zu verstehen. Also ich habe gerade so eine Gänsehaut bekommen, wie ich gemerkt habe, was da möglich ist. Und ich will das wissen, ich sollte es wissen. Das heißt noch nicht, dass ich es anwende. Also jetzt.
Ja.
Ich bin jetzt gerade hier. Kommt irgendwas dazwischen? Ah, jetzt bist du wieder da.
Ja, danke. Ja, also da bin ich genauso wie du. Also ich denke, das ist sogar nicht gut, sich davor zu verschließen. Also es ist wirklich das für uns nutzen, was jetzt sozusagen in diesem digitalen Zeitalter auf uns zukommt. Und ich finde auch, ich habe auch bei mir geschrieben, Konflikttransformation im Einklang mit der Natur, weil trotzdem wir sind ein Teil der Natur und deshalb finde ich das so wichtig, dass das so integriert ist, dieses Waldbaden und diese natürlichen Lebensmittel. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal über die Lebensmittel sprechen, die du zum Beispiel dort in Tamanga auch reichst. Also ist das jetzt ohne Fleisch und dann mediterran? Verwendest du Brot, also Mehle? Das wäre mir so, vegan ist ja sowieso, ist ja klar. Das würde mich nochmal so interessieren, wie du zu Mehlen stehst. Also gekeimte Sachen oder was ist da, was sich bei dir wirklich gut bewährt hat?
Ich esse kein Brot mehr, muss ich sagen, außer dem Tamangar-Brot. Das ist eben ein glutenfreies Brot. Und ansonsten, Peace Food ist mehr als vegan. Ja, das ist einfach
Lebendig.
pflanzlich vollwertig, aber auch wissenschaftlich belegt. Man muss ja bedenken, also Kornschnaps und Kornsirup und Whisky und Wodka und Zigaretten und Zigarillos und Zigarren und Weißmehl und Weißzucker ist auch vegan. Aber einfach nicht gesund.
Nicht
Also
lebendig.
geht noch ein Stück weiter. Wir haben einen sehr, sehr großen Garten, natürlich Biogarten sozusagen, wo wir mit möglichst wenig Maschinen möglichst viel sehr gutes Gemüse produzieren, was so der Hauptschwerpunkt ist. Aber gibt schon auch eben ein spezielles Brot. Und es gibt dann auch so verschiedene, wir machen mal ketogene Wochen, wir machen dann mal noch spezielle Rohkostgeschichten und so weiter. Das hängt ein bisschen auch von den Themen ab. Ja. Das sind ja auch zum Beispiel müssen Typ 1, 2, 3 Diabetiker und Menschen mit neurodegenerativen Krankheitsbildern und vor allen Dingen mit Krebs und die abnehmen wollen, brauchen einfach mal phasenweise ketogene Ernährung. Das ist dann Peace Food, Ketokur und so weiter. Und wobei, das bezieht sich bei uns natürlich schon so auf die Nahrung, körperliche, aber wie gesagt, mir ist die geistige noch wichtiger. Und so andere Themen, die ja in eurem Kongress eine Rolle spielen. Auch das Geld. Wenn das Geld schnell hinter allem steckt, muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Ja, ich habe ja in dieser Alternativszene auch viele Menschen, die so, kommen ja auch aus der Hippie-Zeit, Konsumverweigerung und so, die ihr Heil darin suchen, sozusagen unter der Steuergrenze durchzusegeln irgendwie. Ich rate das nicht. Ich rate jedem, den Höchststeuersatz zu zahlen. Den habe ich immer bezahlt. Von viel, viel abzugeben, ist immer noch besser, als von wenig nichts abzugeben. Und ein paar so einfache Dinge muss man sich klar machen. Es gibt kein herrenloses Geld. Du brauchst nicht warten drauf, dass irgendwann die Sterntaler regnen. Das gibt's nicht. Da kannst du schauen, wo du willst. Wenn du Geld haben willst, das würde ich raten unbedingt, musst du es immer jemandem wegnehmen. Weil es kein herrenloses gibt. So, da darfst du nicht zu schade dafür sein. Ja, du kannst dir einfach
Das Bewusstsein.
eine anständige Methode überlegen, mit der du es den anderen wegnimmst. Also ich mache das durch Bücher schreiben. Und da gibt es auch wenig Beschwerden oder keine eigentlich. Ja, also die Menschen zahlen für das Buch und ich kriege da eben 10% davon. Ich habe gar nichts damit zu tun, das machen die Verlage, die Buchläden für mich. Aber es ist doch eine Methode, ans Geld anderer Leute zu kommen. Das müsste man sich mal klar machen. Wer sich dafür zu schade ist, der darf ja arm bleiben. Aber er braucht nicht jammern darüber. Ja. So, also ein paar Dinge müssen wir uns einfach klar machen. Wenn wir die verstanden haben, dann ist es natürlich gut, aus meiner Sicht eine anständige Methode zu entwickeln, wie du Geld bekommst. Ja, also meine Partnerin, die ist eine sehr, sehr gute Zahnärztin. Das ist auch eine anständige Methode, weil die Leute essen halt verkehrt und haben schlechte Zähne dann. Und dann haben sie Schmerzen und dann hilft die ihnen aus den Schmerzen raus. Und die Krankenkasse übernimmt es dann sogar, dass sie da auch Geld für bekommt. Da ist ja kein Problem damit. Und so können jetzt viele Berufe aufzählen. Ja? Und du kannst natürlich auch Methoden finden, wo das sich ausbreitet und größer wird. Also Geld ist nichts Schlechtes.
Ja. Ja, und wenn man das dann noch authentisch macht, ja, dass man das, was man in den Büchern schreibt oder die Arbeit, die man macht, authentisch noch macht, dann ist es ja wirklich, ja, dann kann man ein gutes Gewissen damit haben, Geld zu verdienen, finde ich, wenn man auch den Menschen was gibt.
Ganz genau. Also ich würde jetzt nie Aktien haben oder damit rumspekulieren mit dem Geld. Ja, es ist beeindruckend, dass von dem ganzen Geld, was da um den Planeten rumdüst, dass da über 90% laut ATTEC sozusagen der Manipulation und ja, letztlich der Machtentwicklung dienen. Und nicht mal mehr 10% dem Austausch. Aber ansonsten ist es doch was Wunderbares von der Grundidee. Ja, also wenn ich als Schreiberling jetzt ein Bücherregal will und der Schreiner liest meine Bücher nicht, komme ich ja nie an das Regal. Aber Geld vermittelt es.
Ja,
So.
das stimmt. Und das ist ein Energie. Ich finde, das ist wie ATP. Da wird ja auch unsere Energie gespeichert. Und so sehe ich auch Geld und das ist was Praktisches. Rüdiger,
Das
ich habe
ist
nochmal.
auch.
Ja, ich habe noch mal eine Frage. Du sprichst ja noch, also wenn wir noch mal zu Konflikten zurückkommen, von Ritualen, die man integrieren kann, damit wir da einen einfacheren Weg dazu haben, diese Konflikte zu lösen und die Krisen zu transformieren. Hast du da vielleicht noch mal ein Beispiel, was die Menschen machen können, was wir ihnen heute mitgeben können?
Ja, also ganz wichtig wäre zum Beispiel das Geburtsritual oder beziehungsweise die Geburt nochmal rituell zu wiederholen. Ganz viele Menschen haben so eine schreckliche Geburt erlebt, dass sie geflohen sind, also lieber in die Ohnmacht gegangen sind und gar nicht dabei waren bei ihrer Geburt. Auch Mütter haben das früher häufig erlebt, unter Narkose und so weiter oder Teilnarkose. Und dann wäre es gut, das nochmal zu erleben, um ganz bewusst hier anzukommen in dieser Welt. Der Gegensätze, der Polarität, ja, mit den Schicksalsgesetzen als Spielregeln, dem Schattenprinzip als wichtigster Regel. Das ist wichtig, um hier in dieser Welt nicht nur erfolgreich zu sein, sondern erstmal glücklich. Das wäre die Reihenfolge und dann auch erfolgreich. Ja, da musst du halt, um erfolgreich zu sein, musst du halt folgen. Am besten den Spielregeln. Ich würde ja nicht sagen, dass die staatlichen Gesetze so überzeugend sind, aber es gibt eben diese Schicksalsgesetze, Polarität, Resonanz, Gesetz des Anfangs, die Felder. Also das zu lernen wäre wichtig. Und es wird heute gar nicht mehr in dem Sinne gelehrt. Also wir müssten wissen, dass es über der Genetik inzwischen doch die Epigenetik gibt. Epi heißt ja oben drüber. Also es gibt oberhalb der Genetik etwas viel Wichtigeres, die Epigenetik. Lebensstilveränderungen wäre ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, also, wir sollten uns gut orientieren und das Ganze aber auch nicht so bierernst nehmen. Also, die Hindus sagen ja Lila, das kosmische Spiel. Wir meinen das Leben damit. Und wenn wir das Spielerische angehen würden, ja, wäre ganz wunderbar, wenn wir ab der Lebensmitte wieder umkehren würden und wieder werden würden wie die Kinder. Das ist der christliche Auftrag. Weil wir haben ja nicht die Wahl, ob wir wieder Kinder werden, sondern wir haben die Wahl, ob wir kindisch werden oder kindlich. Kindlich wären die staunenden Augen des kleinen Prinzen, so wie Saint-Exupéry das beschreibt, im kleinen Prinzen. Und kindisch ist dann Morbus Alzheimer. Da rutschen unglaublich viele Menschen rein. Wir können das belegen. Und wir haben immer die Wahl. Ja, also, vor einem Jahr war ich beim 50-jährigen Abiturtreffen. Da habe ich mich drauf gefreut, die alten Jungs sozusagen und Mädchen wieder zu treffen. Aber es war dann doch nicht so erhebend, weil die sich zum Teil so runtergebracht haben. Und du hast die Wahl. Ja, du kannst das Alter nehmen als eine Zeit, wo du nichts mehr zu verlieren hast, aber alles zu gewinnen. Könnte ganz wunderbar sein. Oder du kannst auch so ins Leiden kommen und alle möglichen Symptome aufladen. Also ich wurde da gefragt, hast du es denn noch nötig, noch zu arbeiten mit 72? Also bin ich inzwischen da, war ich 71. Und dann konnte ich sagen, nein, habe ich nicht. Ich muss, seit ich 35 bin, nicht mehr arbeiten. Da haben die Bücher das eigentlich für mich übernommen. Aber es war eigentlich ein schöner Punkt. Ich konnte mich dann entscheiden, das zu machen, was ich wirklich gern, von Herzen gern mache. Und das kann ich dann auch mit Engagement, ich glaube, auch ganz gut machen. Ist eigentlich eine schöne Situation. Aber ich bin nicht in Pension gegangen. Das hat denen auch nicht gut getan, was ich da gesehen habe, bei diesem 50er-Treffen. Also will ich nicht raten, sondern ich würde raten, rechtzeitig die Dinge zu tun, die da wirklich wichtig sind. Ich habe das auch mal, das ist das letzte Buch übrigens, was ich geschrieben habe, gesund und glücklich älter werden. Ist möglich. Und ich würde es auch raten, statt jetzt irgendwie auf rieselnden Kalk zu setzen und ständig von Pontius zu Pilatus zu irgendwelchen Medizinern zu rennen. Also alles, was man sich früher so abgespart hat, dann zu den Medizinern zu tragen, ist ja keine gute Politik. Du kannst Weichen so stellen, glaube ich, dass es dir auch gut geht. Also, Damanga hat ja in diesen letzten Jahren kein Problem gehabt mit Covid. Wir haben ja weitestgehend, ich habe ja auch ohne Maske gearbeitet, weil das ja für mich durchschaubar war von den Größenverhältnissen. Ne? Stand auf den ersten Masken auch drauf, gegen Viren nicht geeignet. Es war ihm offensichtlich, ging es um ein Virus. Es war für mich so eine Geschichte, wie wenn du mit dem Fußballtornetz versuchst, Mücken abzuhalten. Das ist nicht irgendwie sinnvoll gewesen. Aber Bakterien schon. Ne? Gerade die Chirurgen müssen Maske tragen, Bakterienabwehr. Aber Viren, da geht das nicht. So, naja, also ich habe das gemacht und um mich rum auch doch einige, ich habe 2 Tage lang einen positiven Test gehabt, habe ich dann auch vor mir gewarnt, pflichtschuldigst, aber ich habe gar keine Symptome gehabt, Gott sei Dank. Und obwohl ich natürlich als Arzt mit Kursen da ja schon sozusagen auch an der Frontlinie sozusagen im Infektionsbereich war, es geht anders, es geht besser, wir müssen nur wollen. Es wäre einfach eine Entscheidung.
Ja.
Und das ist, was ich für Alzheimer gesagt habe, gilt überall. Du kannst ein großes Herz entwickeln, das nennt man dann Herzinsuffizienz oder Altersherz bei uns, oder ein großes Herz der Liebe. Das wäre so der christliche, buddhistische, hinduistische Vorschlag. Eigentlich der aller Religionen. Das ist eine Wahl, die wir haben. Und ich kann das auch sehen. Mein Bruder David ist gerade 97 geworden, hat gerade einen Preis in Österreich bekommen. Der hat ein großes, weites Herz der Liebe. Und der hat mit Mitte 80 noch Menschen durch die Wüste begleitet, dem sein physisches Herz ist völlig in Ordnung. Bei Bert Hellinger war das auch so, auch über 90. Helmut Lützner über 90, der Fastenpapst. Also, das sind Menschen, die haben das im übertragenen Sinne gelebt. Und dann ist das physische Herz in Ordnung. Dann habe ich sicher Hunderte, wahrscheinlich Tausende Menschen mit Herzinsuffizienz behandelt, mit Altersherz. Da ist ja keiner dabei, der dieses große, weite Herz der Liebe entwickelt. Also, wir haben die Wahl. Wir können uns entscheiden. Wenn wir uns nicht entscheiden, dann geht es in die Krise. Das kann man sicher sagen. Wenn wir uns entscheiden, braucht Mut, muss man Schwert aus der Scheide ziehen. Weißt du? Tugend sozusagen, Tugend der Tapferkeit, des Mutes. Gibt eben, so wie es 12 Prinzipien gibt, auch 12 heilsame Tugenden, empfehle ich sehr.
Ja.
Zaubermittel.
Ja, vielen Dank, lieber Rüdiger. Also das ist wirklich nochmal ganz wichtige Message, diese Entscheidung. Und tatsächlich habe ich die Entscheidung aus dem Konflikt gesehen, weil ich meine Eltern alt werden sehen habe. Und für mich ist es ganz klar, dass ich kindlich und weise alt werden möchte. Und so ab 50, ich finde 50 ist so ein Alter, wo man da wirklich nochmal ganz anders hinschaut. Ja, und für mich ist es wirklich die, ja, die körperliche, also die Ernährung, aber auch diese Schwingungsänderung im Körper, die so viel verändert hat. Und das hast du auch nochmal schön in dem Interview einfach zum Ausdruck gebracht. Hast du noch irgendeinen Impuls, einen Einfall, eine Eingebung, die du jetzt noch der Community mitteilen möchtest?
Also, mir hat mal ein wichtiger Lehrer am Ende mitgeteilt, gesagt nach einem langen Gespräch, dem ich so eine Beförderung ausgeschlagen hatte, er versteht mich jetzt und wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht, hat er gesagt. Das habe ich sehr beherzigt, würde ich jedem sagen. Wo du Freude hast, da kann dein Weg sein. Wenn du keine Freude hast, ist das nicht dein Weg. Und gilt noch stärker eigentlich für die Liebe. Ja, wenn ich da so zurückschaue jetzt, letztlich ist das das Geheimnis. Und für mich auch so was ganz Wesentliches. Also für die Liebe oder was ich früher dafür gehalten habe oder so, es war nicht immer so wie jetzt, hat sich das immer gelohnt. Ja, also andere Dinge auch zu opfern oder dran zu geben. Die Leben, die Freude, die Liebe. Das wären so zwei entscheidende Dinge. Und dann ganz banale Dinge. Die Greta Silva, die ich so sehr schätze, die hat mir mal mit einer Banalität unglaublich geholfen. Die hat gesagt, weißt du, Rüdiger, von 30 bis 60 ist es genauso weit wie von 60 bis 90. Und das ist ja also super banal eigentlich, ne? Aber ich habe so gemerkt, das hat sie da war ich, weiß ich, 70 oder was, die hat es so überzeugt gesagt. Ich habe mir gedacht, das stimmt ja eigentlich, ne? Von 30 bis 60 habe ich ja voll gelebt. Warum soll ich nicht von 60 bis 90 auch voll leben? Ja, also war wirklich so ein Interview, was da in mir was ausgelöst hat. Ja, waren schon mehrere Interviews mit dir.
Ja.
Sehr im Buch. Es sind oft einfache Dinge. Ja, das ist auch noch so eine Geschichte. Das wirklich, das Wichtige ist einfach.
Ja.
Kompliziert.
Ja, und man merkt es auch selbst, dass man irgendwie, früher hatte ich viel mehr chronische Erkrankungen als jetzt, weil ich jetzt einfach viel bewusster mit allem umgehe. Und es ist ja auch ein Geschenk, wo du so sagst, im Alter werden, dass man da einfach anders schaut und mit anderen Augen.
Ist auch so. Ich habe Krankheit als Symbol, dieses Nachschlagewerk für die Krankheitsbilder, noch einmal überarbeitet. Das war letztes Jahr.
Ich habe nämlich dieses alte noch.
Das ist jetzt so ein sehr buntes Buch geworden, auch vom Cover. Und ich habe so sehr gemerkt, wie ich das alles nochmal durchgegangen bin. Und das, was alles neu dazu kam, das hat dann 1000 Seiten gehabt, haben sie dann wieder ein bisschen kleinere Schrift auf 860 zusammengeschrumpft. Aber es ist halt einfach ein Riesenbuch geworden, was mich so über mein Arztsein begleitet hat. Wo ich aber auch so gemerkt habe, dass sich schon meine Sicht auch noch mal ein Stück verändert hat. Ich denke, ich habe mit 30 schon Menschen durch die Krise ihrer Lebensmittel begleitet. Ich meine, ich war unheimlich engagiert und habe mich enorm fortgebildet, aber ein bisschen peinlich war es schon auch. Ja, so. Und es hat sich dann doch irgendwie einiges, ja, verändert, die Blickrichtung vertieft auch. Und bin auch sehr dankbar für all die, die da beigetragen haben. Ja, das kann man auch dann besser annehmen. Also ihr hättet das Tamangar gar nicht in sicheres Fahrwasser gebracht. Da habe ich dann schon einfach die Hilfe gebraucht. Und das ist, die habe ich dann auch bekommen. Und ich habe auch diese Urprinzipien, das habe ich erst einmal wirklich richtig, meine erste Frau mitgekriegt. Also diesbezüglich. Und jetzt lerne ich immer noch mit 72, so im Hinblick auf Liebe, sehe ich heute ganz anders. Und erlebe es auch anders, als ich das früher auch schon so genannt habe. Ist mir auch ein bisschen peinlich manchmal.
Na, man hat sich früher so wichtig genommen, ne?
Tja. Nur habe ich ja das Glück, dass ich auch im Alter ja noch wichtig genommen werde. Das ist ja auch gar nicht normal.
Ja,
Es
das stimmt auch.
ist die Form. Also manchmal kommt es auch so krass, war man in so einer, wollte ich in meinen eigenen Ko Vortrag rein auf so einen Kongress.
Ja.
Und da war eine enge Schlange und ich musste mich auch anstellen, um da durchzukommen. Vor mir stand so eine jüngere Frau und dann kam so eine ältere Dame zu der hin und sagt, wo gehst denn du hin? Und ich sagte, zum Dahlke. Sagt die ältere Dame, ja, lebt der noch? Dachte ich, ja, okay, immer noch. Das war so, bom, war ja dann sehr peinlich, hatten ein nettes Gespräch. Aber ja, habe ich so gemerkt, das ist ja nicht selbstverständlich. Jetzt rede ich schon so lange, ja, ein paar Jahrzehnte. Dazu. Ich möchte, dass sich mehr noch ändert und mehr Bewusstsein entsteht, aber es ist auch schon eine ganze Menge entstanden. Da bin ich sehr dankbar darüber.
Na, und
Und
jetzt bist du auch noch so kritisch, ja? Also, was ist das noch, was da noch alles kommen kann? Ja, jetzt
war
traut.
ich schon allerdings immer. Also, das galt halt früher als linksradikal und dann später, jetzt gilt es dann als rechtsradikal, wenn du kritisch bist. Also, ich nehme das Lächeln zur Kenntnis. Ich war nicht wirklich linksradikal, ich bin auch jetzt nicht rechtsradikal, aber wenn du kritisch
Aber ein Querdenker schon, ne? Sagt ja immer Christina von Rhein, wer quer denkt, hinterfragt. Ja? Das hat sie schon in den Büchern geschrieben, lange vor Corona. Ja?
die schätze ich auch sehr, ist in der Schweiz gar nicht so wie soll man sagen, unumstritten. Die ist
Ja.
einfach so jung und macht auch diese, also, wie soll ich sagen, berührend naive Art doch wesentliche Aussagen. Und ja, das, dadurch, dass es so erfolgreich ist, verdient es auch noch Geld dabei. Das wird ja der unglaublich vorgeworfen. Ja, also, ich meine, da kann man einfach sehen, die steht zu sich und hat auch viele unpopuläre Sachen schon gesagt. Und das ist dann schon, landest du zwischen einigen Stühlen. Aber die hat auch, glaube ich, innerlich so ein Gefühl, was stimmt. Und dazu steht die einfach. Und dann kann das andere auch abgleiten. Also.
Ja, die habe ich ja nächste Woche im Interview. Das ist auch immer sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Rüdiger, für dieses wirklich sehr offene Gespräch. Und ja, ich glaube, du hast vielen Inspirationen gegeben, einfach jetzt eine Entscheidung zu treffen, seinen Willen selbst in die Hand zu nehmen und einfach ins Handeln zu kommen. Und ja, vielleicht mit zivilen Ungehorsam und was auch immer, einfach eine neue Welt zu kreieren, die ein bisschen anders aussieht als was wir jetzt erlebt haben. Vielen Dank, lieber Rüdiger.
Gern. Allen, die zugehört haben, auch vielen Dank fürs Zuhören. In diesem Sehen wir uns sehen.
Dankeschön.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.